Friedliche Revolution. Der Anfang vom Ende der DDR. Der Thementag bei Detektor FM.
41 Jahre nach ihrer Gründung ist die Deutsche Demokratische Republik der Bundesrepublik Deutschland dann beigetreten. Nach 4 Jahrzehnten der Trennung war das Land 1990 wiedervereint. Maßgeblich dazu beigetragen hat sicher die Friedliche Revolution im Herbst 89. Als deren Höhepunkt gilt der 9. Oktober. 70.000 Menschen sind heute vor 25 Jahren durch die Leipziger Innenstadt gezogen und haben die Parole "Wir sind das Volk" skandiert. Aber woher kam eigentlich die Bewegung, die im Oktober ihren Höhepunkt fand? Und war sie tatsächlich der Anfang vom Ende oder war die DDR schon vorher zum Scheitern verurteilt? Über die Ursprünge der Friedlichen Revolution sprechen wir mit dem Historiker Andreas Kötzing. Detektor FM-Hörer kennen ihn sicher als Moderator der Kinosendung Super 8. Im Hauptberuf ist er aber wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden. Schönen guten Morgen, Andreas.
Hallo, Christian.
Die Friedliche Revolution, die ist so ein Begriff, der in diesen Tagen eigentlich ständig benutzt wird. Kann man eigentlich sagen, wann sie genau begonnen hat?
Schwierig. Also das hängt ja immer von der Perspektive ab, die man einnehmen will. Fokussiert man nur auf den Herbst 1989-90, friedlich ist sie dann sowieso eigentlich erst wirklich ab dem 9. Oktober gewesen. Die Wochen davor sind durchaus von einer gewissen Brutalität gekennzeichnet gewesen, mit der die Demonstrationen zerschlagen worden sind, die im Vorfeld des 9. Oktober stattgefunden hatten. Man kann den Bogen natürlich auch viel weiter spannen und sagen, wir verfolgen die Wurzeln dieser Revolution, dieses Bürgerprotestes bis in die frühen 80er Jahre zurück und sagen, dass man natürlich im Prinzip eigentlich die Ursprünge schon mit den ersten Friedensgebeten Anfang der 80er Jahre in Dresden, in Leipzig, in Weimar, in anderen Orten nachvollziehen kann. Man kann auch sagen, sie hat eigentlich schon angefangen 1980 mit dem Beginn der Solidarność in Polen, mit der Bewegung, wo erstmals Veränderungen sich so im Ostblock angedeutet haben. Man könnte, wenn man will, den Bogen sogar noch weiter spannen und könnte sagen, dass natürlich dieser Zusammenbruch oder diese große Gesellschaftskrise, in der sich die DDR in den 80er Jahren befand, natürlich eigentlich auch schon bis in ihre Wurzeln zurückreist, denn der Staat hatte nie eine demokratische Legitimation, war nie durch das Volk eigentlich an sich in die Ämter gebracht worden, die SED im Rahmen ihrer Funktion. Und letzten Endes sind das natürlich Wurzeln gewesen, die den Staat eigentlich immer beeinträchtigt haben in seiner Funktionsweise, in seiner Art, wie er existiert hat.
Jetzt hast du es ja auch schon angesprochen, die DDR hat natürlich auch nicht alleine existiert. Wie wichtig waren denn die sozialistischen Nachbarstaaten? Polen hast du schon angesprochen, aber natürlich auch Ungarn, Tschechien, Russland.
Extrem wichtig. Also in einer globalen Perspektive kann man eigentlich sagen, ohne die Veränderungen, die in Polen und insbesondere natürlich in der Sowjetunion in den 80er Jahren stattgefunden haben, hätte es wahrscheinlich auch die Friedliche Revolution in dieser Art und Weise in der DDR nicht gegeben. Die Solidarność-Bewegung, dann natürlich ist es vor allem Michail Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika, der Mitte der 80er Jahre zum Staatschef in der Sowjetunion aufsteigt und dort andeutet, dass eine Reformation möglich ist, dass über Veränderungen nachgedacht werden muss, um das politische System zu verändern, um auch den Leuten mehr Freiheiten zu ermöglichen. Das ist ja etwas, ja, wo die Leute aus der DDR extrem sensibel dafür gewesen sind, dorthin zu gucken. Moment, da sind solche Veränderungen möglich. Warum soll das eigentlich nicht bei uns passieren? Kurt Hager, der Chefideologe der SED, gibt 1988 noch ein Interview für den Stern, ist sehr berühmt, wo er auf diese Veränderungen in der Sowjetunion angesprochen wird und sagt, wird es jetzt sowas auch in der DDR gehen? Und er antwortet, ja, würden Sie denn Ihr Wohnzimmer neu tapezieren, nur weil Ihr Nachbar Ihr Wohnzimmer neu tapeziert? Das kommt natürlich bei uns überhaupt nicht in Frage. Und das ist ja wie ein Schlag ins Gesicht für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR gewesen. Andere Beispiele, der Verbot des Sputniks, der sowjetischen Zeitschrift annähernd zur gleichen Zeit. Wenn sogar angefangen wird, sowjetische Produkte zu verbieten und sie in der Öffentlichkeit nicht mehr zuzulassen, das ist ja so ein Zeichen gewesen für die Bevölkerung, dass hier irgendetwas ganz rapide in die falsche Richtung läuft.
Jetzt gilt die Friedliche Revolution heute in der Rückschau als Wendepunkt. War denn schon absehbar, dass die DDR nicht ewig existieren würde, also schon vorher, bevor die anfangen? Du hast schon angedeutet, es gab eigentlich schon viele andere Indizien, die darauf hingedeutet haben, dass die DDR doch in einer sehr, sehr ernsten Krise ist.
Ja, da hängt es mal ein bisschen davon ab, nimmt man einen retrospektiven Blick von heute ein oder versucht man es aus der Gegenwart der Zeitgenossen zu betrachten? Natürlich wissen wir heute, dass die DDR in einer gravierenden gesellschaftlichen Krise sich befand, vor allem wirtschaftlich. Viele der Reformen in den 70er Jahren unter Honecker im sozialen Bereich sind auf Pump finanziert gewesen. Es gab im Prinzip eigentlich nur noch die Möglichkeit, sich weiter über Kredite aus dem Westen zu finanzieren. Wir haben den Verfall der alten Bausubstanz, um die sich der Staat nicht gekümmert hat. Wir haben gravierende Engpässe in der medizinischen Versorgung, sodass viele Patienten in den Krankenhäusern zum Beispiel nur noch notdürftig behandelt werden können. Die Infrastruktur, die zusammenbricht, die Betriebe, die veraltet gewesen sind in der Industrialisierung, hing man im Prinzip 10, 15 Jahre der weltweiten Entwicklung hinterher. Die Umweltprobleme, die hinzugekommen sind, wenn ich allein an den Braunkohleabbau hier in Leipzig und Umgebung denke und so weiter und so weiter. Da könnte man das wirklich wie ein ganz großes Panorama auffalten, wo wir diese Krise alle nachvollziehen können. Und trotzdem geht im Herbst 1989 eigentlich von westlicher Seite zum Beispiel niemand davon aus, dass dieser Staat innerhalb so weniger Wochen und so weniger Tage ja letzten Endes implodieren würde, dass der Zusammenbruch so nah bevorstehen würde. Das ist eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen. Und auch von westdeutscher Seite hat man das nicht vermutet, dass wir so unmittelbar und so kurz vor einem totalen Zusammenbruch stehen.
Liegt das vielleicht auch daran, dass die Politiker in der DDR überhaupt kein Konzept hatten, wie sie damit umgehen sollen? Also das ist ja so ein Eindruck, den man so hat als Beobachter.
Ja, das einzige Konzept, das sie hatten, war Machterhalt. Ja, Machterhalt um jeden Preis und auf gar keinen Fall in irgendwelchen Bereichen ein Stückchen davon abrücken oder sich zu Reformen bereit erklären, um nicht der Gefahr zu laufen, dass damit ja die Macht der SED gebrochen werden könnte. Die Leute erinnern sich ja immer noch zurück an den 17. Juni 1953. Zum Teil sind es ja wirklich noch dieselben Funktionäre, die das damals miterlebt haben, die den Aufstand gekannt haben und die auch darauf bauen, wenn das wieder mal passieren wird, dann wird uns die Sowjetunion zur Seite stehen und dann werden wir das halt notfalls auch wieder mit Gewalt unter Kontrolle bringen. Wir haben die Entwicklung in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens, das darf man nicht unterschätzen und viele Leute innerhalb der SED-Führung sind durchaus für so eine chinesische Lösung auch in der DDR zu haben gewesen, ja, gewaltbereit auf eine gewisse Art und Weise, die notfalls eben auch den Tod von Leuten in Kauf genommen hätte. Und ich glaube auch, dass dieses Taktieren von Egon Krenz dann später, wir haben eine Wende eingeleitet und so, das war so durchschaubar für die Leute, dass das im Prinzip eigentlich nur so ein billiger Versuch gewesen ist, sich an der Macht zu erhalten. Die Leute hatten das ja über Jahre hinweg miterlebt. Ich habe die Beispiele genannt, dass es dort keine Bereitschaft gab, sich irgendwie auf Reformen einzulassen und damit in irgendeiner Art und Weise auf diese Stimmung in der Bevölkerung zu reagieren.
Spricht man heute, so wie wir, von der friedlichen Revolution, ist auch immer von den 70.000 in Leipzig die Rede oder eben von Plauen, Dresden oder Berlin. Eine richtige Galionsfigur wie bei anderen Revolutionen gibt es aber gar nicht, oder?
Nee, es gibt das Volk. Es gibt die Leute auf der Straße. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne und das Sympathische an dieser Revolution. Das bündet sich nicht in einem Anführer, der die Leute irgendwie auf den Ring bringt und irgendwie sagt, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das, der eine zentrale Rede hält, die dann den großen Symbolgehalt bekommt. Das ist es ja alles nicht gewesen. Es waren breite Schichten aus der Bevölkerung heraus, die diese Bürgerrechtsbewegung getragen haben. Und nicht ganz ohne Grund ist dieser Slogan, wir sind das Volk, zum Symbol eben auch der friedlichen Revolution geworden. Er ist natürlich inzwischen ein bisschen sinnentleert vielleicht, wenn man es immer wieder hört und es immer wieder gebraucht worden ist. Aber es war natürlich tatsächlich so, dass wir es mit einer ganz breiten Bevölkerungsschicht zu tun hatten, die diesen Prozess getragen hat und die sich über Jahre hinweg natürlich aufgestaut hat.
Das sagt Andreas Kötzing. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden. Vielen Dank, Andreas, für diese Einsichten.
Gerne.
Leipzig ist mit den Friedensgebeten in der Nikolaikirche und den sich anschließenden Montagsdemonstrationen zur Hauptstadt der Bürgerrechtsbewegung geworden. Und am 9. Oktober 1989, da sind 70.000 Menschen durch die Innenstadt gezogen und forderten Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Als dieser Tag dann ohne Gewalt zu Ende gegangen war und die Polizei sich zurückgezogen hat, da galt die Macht des SED-Staats als gebrochen. Mit welcher Intention aber diese Friedensgebete ins Leben gerufen wurden und wieso gerade Leipzig zur Hauptstadt des Widerstands wurde, darüber wollen wir mit Andreas Kötzing sprechen, den Sie auch als Kollegen und Redakteur unserer Kinosendung kennen, heute aber in seiner Funktion als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden. Ich sage erstmal hallo, Andreas.
Hallo, Alex.
Ja, die Friedensgebete in der Nikolaikirche, die fanden ja schon im November 1982 zum ersten Mal statt. Mit welcher Intention wurden die denn damals ins Leben gerufen?
Ja, also schon mit dem Gedanken, dass es natürlich um das Thema Frieden ging. Wir befinden uns in einer Zeit, die damals von einer sehr, sehr starken Aufrüstung geprägt gewesen ist. Die Stationierung von Raketen in Ost und West, über die sehr viel öffentlich debattiert wurde. Und das ist auch ein Thema, was in der DDR sehr viele Leute umgetrieben hat. Die evangelische Kirche veranstaltet Friedensdekaden im Herbst des Jahres. Und erstmals werden solche regelmäßigen Friedensgebete angeboten, an denen Leute teilnehmen können, die sich irgendwie, ja, so ein bisschen dafür engagieren. Am Anfang kommt es natürlich auch ein bisschen aus dem Kirchenverband. kirchlichen Impuls heraus. Es ist übrigens nicht nur Leipzig, es gibt es auch in anderen Städten zu dieser Zeit diesen Impuls, solche regelmäßigen Friedensgebete zu veranstalten. In Dresden zum Beispiel, Christoph Wonneberger hat dort eine ganz entscheidende Funktion gespielt. Der Pfarrer, der dann später auch nach Leipzig gewechselt ist an die Lukasgemeinde und hier in Leipzig eine ganz starke Bedeutung für den weiteren Verlauf der Friedensgebete hatte. Aber auch in Weimar und in anderen Städten kann man diese Tradition zurückverfolgen. Wobei man sagen muss, Friedensgebete in dieser Art hat es natürlich eigentlich immer gegeben, dass sie regelmäßig stattfinden, dass sie auch immer mit einem bestimmten politischen Impuls stattgefunden haben. Ja, dass es darum auch irgendwann um gesellschaftliche Veränderungen ging. Das ist vielleicht das Besondere, was eben kennzeichnend ist für diese frühe Zeit in den 80er Jahren. Ein Beispiel zum Beispiel sind die sozialen Friedensdienste. Also als Alternative zum Militärdienst in der DDR, was damals sehr viele Jugendliche umgetrieben hat, die kurz vor ihrer Einberufung standen, die aber nicht zur Armee wollten und für die es keine Möglichkeit gab, den Wehrdienst zu verweigern, außer man wird Bausoldat, dann steht man aber immer noch unter dem Scheffel der NVA. Und das ist zum Beispiel bei Christoph Wonneberger in Dresden der Fall gewesen. Er wollte so einen sozialen Friedensdienst engagieren und das war einer der Impulse, der zu diesen Friedensgebeten geführt hat.
Warum war eigentlich gerade die Kirche der Raum, in dem diese Friedensgebete stattgefunden haben?
Die Kirche hat relativ früh ihre Räume geöffnet und den Leuten Platz geboten, sich zu verständigen, sich auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das fernab von jeglichem religiösen Dogma. Das ist das Besondere gewesen an dieser Situation, dass viele Leute Unterschlupf in den Kirchen gefunden haben, die eigentlich keine besonders starke religiöse Bindung hatten. Die ersten Bürgerrechtsbewegungen in der DDR, die ersten Gruppen, die sich bilden, brauchen ja überhaupt einen Platz, um sich regelmäßig treffen zu können. Man muss sich das vielleicht bewusst machen, dass es diese Möglichkeiten ja so in der DDR nicht gab, sich als Verein zu konstituieren, Räumlichkeiten dafür zu bekommen. In dem Moment, in dem das Ganze einen politischen Impetus gehabt hätte, hätte das nie im Leben funktioniert. Und die Kirche hatte eben die Möglichkeit und hat ihre Räume geöffnet. Und deswegen kann man eigentlich auch die Bedeutung gar nicht hoch genug schätzen, die von diesen Initiativkräften in der Kirche ausgegangen ist. Das waren zum Teil eben auch selber politisch engagierte Pfarrer, die ihre Arbeit eben nicht nur religiös verstanden wissen wollten, sondern eben auch gesellschaftskritisch und sozial.
Und im Herbst 1989 wurden ja diese Friedensgebete und die daraus entstehenden Montagsdemonstrationen eben zu einem Symbol des Widerstands. Aber wie ist es dazu gekommen, dass die auf einmal so eine Bedeutung bekommen haben?
Es ist mehr und mehr geworden. Es ist peu à peu gewachsen. Die Zahl der Leute hat zugenommen. Die Friedensgebete haben einen größeren Zuspruch gefunden. Die Gruppen haben sich ausdifferenziert, zum Teil in Richtung Umweltbewegung, in Menschenrechte. Und es werden mehr und mehr Leute, wobei es auch da immer einen Spalt gab. Man darf das im Nachhinein vielleicht nicht zu harmonisch betrachten, das Verhältnis zwischen der Kirche und der Bürgerrechtsbewegung. Es gab ja diese ganz große Zahl von Leuten, die eher auf eine Ausreise gedrängt hatten, die das Land eher verlassen wollten. Für die war es relativ leicht, auch von der Kirche unterstützt zu werden, weil man ja zu diesem Zeitpunkt Ausreisen schneller bewilligt hat. Ja, das ging leichter zum Beispiel noch als in den 70er Jahren. Schwieriger war die Gruppe, die gesagt hat, wir bleiben hier, wir wollen Veränderungen innerhalb des Landes erreichen. Da stand die Kirche auch immer sehr, sehr schnell in Konflikt mit der Staatsmacht, die versucht hat, die Kirchen natürlich an der kurzen Leine zu halten und sie nicht zu einem Hort des Widerstandes werden zu lassen. Und das ist auch etwas, was in der Kirche sehr umstritten gewesen ist. Wie weit öffnet man sich denn jetzt überhaupt diesen Bürgerrechtsbewegungen gegenüber? Wir haben eine Situation in der Nikolaikirche 1988, wo Teile der Bürgerrechtsbewegung ausgeschlossen werden von den Friedensgebeten, die gar nicht mehr daran teilnehmen dürfen, weil die Kirche befürchtet, wenn das zu sehr in eine Richtung Staatskritik geht, dann haben wir hier das Problem, dass der Staat eingreift und uns die Friedensgebete vielleicht ganz unterbindet. Da haben wir Leute, die binden sich die Münder zu und stellen sich hinten in den Kirchenraum rein, um zu signalisieren, wir sind sprachlos, wir kommen hier nicht mehr zu Wort. Und das ist im Nachhinein rückblickend betrachtet wieder ganz entscheidend gewesen, weil die Leute sind vor die Kirche gegangen. Die haben sich in den Nikolaikirchhof gestellt und damit hat auch eine breite Öffentlichkeit überhaupt erstmal Notiz davon nehmen können, was da eigentlich hinter den Mauern der Kirche passiert. In dem Moment waren die nicht mehr hinter der verschlossenen Tür, sondern sie standen eben auf der Straße und waren wahrnehmbar. Da sind wir jetzt schon mitten dann im Sommer 1989, im Herbst 1989, wo das dann aus einer kirchlichen, innerkirchlichen Bewegung auf einmal eine öffentliche Bewegung wird.
In diesem Moment oder mit dieser Transformation zu dieser öffentlichen Bewegung, hat dann Religion überhaupt noch eine Rolle gespielt oder ist das in den Hintergrund getreten?
Ich würde nicht sagen, dass es gar keine Rolle mehr gespielt hat. Jemand wie Christian Führer aus der Nikolaikirche ist immer jemand gewesen, der dem Ganzen auch einen sehr starken religiösen Impetus verliehen hat. Ob das jetzt für die Leute das Entscheidende war, wage ich mal zu bezweifeln. Ob jetzt wirklich religiöse Motive dabei noch eine sehr starke Rolle gespielt haben, das ist keine protestantische Revolution in dem Sinne gewesen, sondern das war dann schon etwas, was sehr, sehr stark aus der Bürgerbewegung kam. Du hattest vorhin erwähnt, warum eigentlich Leipzig? Ne? Warum ist eigentlich die Stadt so besonders Kompass oder zum Mittelpunkt gewesen. Da muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass sich in Leipzig viele Probleme innerhalb der DDR wie in so einem Brennglas verdichtet hatten. Ja, die Umweltprobleme zum Beispiel durch den Braunkohleabbau in der näheren Umgebung von Leipzig, der Zerfall der alten Häuser, der alten Bausubstanz, ja, was die Leute wahnsinnig gemacht hat, selber keine Wohnung zu kriegen und gleichzeitig zu sehen, wie die Häuser verfallen. Wir haben einen ganz großen Schwarzwohnmarkt in Leipzig zum Beispiel gehabt. Dann eine sehr, sehr starke Jugendoppositionsbewegung, die sich dort verdichtet hat Richtung Ende der 1980er Jahre. Und gleichzeitig eben, das macht Leipzig auch so besonders, diese Weltoffenheit, die die Stadt schon immer ausgemacht hat. Es ist eine Bürgerstadt gewesen. Wir haben die Messe in der Stadt, Buchmesse, die Leipziger Dokumentar- und Kurzfilmwoche. Es sind ganz anders als zu vielen anderen Städten der DDR, sind sehr häufig westliche Touristen, Journalisten in der Stadt gewesen, die natürlich auch Eindrücke von außen mitgebracht haben, was Leipzig zum Beispiel von Dresden ganz stark unterschieden hat zum damaligen Zeitpunkt. Und deswegen ist es eben durchaus kein reiner Zufall, dass Leipzig am Ende die Hauptstadt der Bewegung wurde, in Anführungsstrichen, ohne kleinere Städte wie Plauen zum Beispiel oder so abwürdigen zu wollen, wo es ebenfalls große Demonstrationen gab. Aber es hat schon seinen Grund, warum sich vieles in Leipzig kanalisiert hat. Einerseits eben das, was ich so aus der Historie heraus beschrieben habe, und andererseits dann eben tatsächlich das politische Engagement von Pfarrern wie Wonneberger und Christian Führer.
Jetzt hast du mir fast meine letzten zwei Fragen schon vorweggenommen. Aber der Punkt mit den anderen Städten, der interessiert mich nochmal. Du hast ja vorhin auch erwähnt, Weimar, Dresden, Plauen, wo es eben auch diese Friedensgebete und dann Bürgerrechtsbewegungen gab. Sind die dann einfach parallel zu den großen Leipziger Demos gewachsen oder ist da auch noch eine eigene Bewegung da gewesen?
Nein, das ist parallel gewachsen. Es gab durchaus auch Kontakte untereinander. Es fand ja auch viel, ja, wie soll man das nennen? Tourismus ist das ja eigentlich nicht. Aber es sind ja viele Leute auch aus den angrenzenden Städten bewusst nach Leipzig gekommen zu diesen Demonstrationen. Es waren nicht nur Leipziger, die daran teilgenommen haben. Das ist eine Bewegung, die sich verdichtet in vielen Städten in der DDR. Plauen darf man ruhig hervorheben, weil das weiß heutzutage eigentlich kaum jemand, dass dort zwei Tage vor dem großen 9. Oktober in Leipzig bereits eine sehr große Demonstration stattgefunden hat mit 10.000 Leuten, die drauf und dran waren, das Rathaus zu stürmen. Ja, und auch zu dieser Zeit ist das ja auch alles andere als unblutig gewesen in den Städten. Heute reden wir sehr häufig über die friedliche Revolution und das ist sicherlich auch der passendste von allen unpassenden Begriffen, den wir für diesen Revolutionsvorgang haben. Aber auch das darf man sich durchaus immer mal wieder vergegenwärtigen. Als es dann gekippt ist am 9. Oktober, ja, aber in den Wochen davor, da sind zum Teil Demonstrationen auch auf sehr brutale Art und Weise auseinandergeschlagen worden.
Jetzt reden wir natürlich über Geschichte 25 Jahre später. Was aber überlebt hat, ist dieser Begriff der Montagsdemonstration. Wurde ja in verschiedener Konnotation weiter genutzt. Vor 10 Jahren mal gegen die Hartz-IV-Reform, jetzt von verschiedenen Gruppen. Warum ist das dieser Begriff der Montagsdemonstration und vielleicht auch diese Institution, also jede Woche zu demonstrieren für irgendetwas, wieso hat das überlebt?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind Versuche, so etwas auch für andere politische Themen zu vereinnahmen. Letzten Endes tut man der friedlichen Revolution damit eigentlich keinen Gefallen, indem man den Begriff der Montagsdemonstration oder des Friedensgebetes für alles Mögliche inflationär verwendet, weil er dadurch natürlich auch ein bisschen Sinn entleert wird. Und ob die Montagsdemonstration, ja, das ist ja ein Begriff, der ist jetzt nicht geschützt, den darf ja letzten Endes jeder verwenden, der sich montags trifft. Da hat natürlich vieles nicht mehr etwas damit zu tun, worüber wir im Herbst 89 reden. Das ist die Selbstbefreiung eines Landes, letzten Endes von einer Diktatur gewesen. Das kann man nicht mit den Bewegungen vergleichen, die wir dann später hier in Deutschland hatten. Eher erinnert mich es dann tatsächlich an andere Bewegungen, die wir im arabischen Raum erlebt haben oder jetzt zum Beispiel in der Ukraine erleben. Da sehe ich eher Parallelen, wo man sagen könnte, dafür ist es eigentlich gut, an den Herbst 89 zu erinnern und sich immer mal wieder bewusst zu machen, dass es auch Regionen in der Welt gibt, wo solche Veränderungen nach wie vor dringend akut sind und ja, sehr viele Menschen bewegen und auf die Straße treiben.
Mit welcher Intention die Friedensgebete schon 1982 ins Leben gerufen wurden und wieso gerade Leipzig zur Hauptstadt des Widerstands geworden ist, darüber haben wir mit Andreas Kötzing gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden. Und ich sage vielen Dank, Andreas.
Gerne.
Der 9. Oktober 1989 gilt als Tag der Entscheidung. 70.000 Demonstranten sind damals durch die Leipziger Innenstadt gezogen. Sie stellten sich der Polizei gegenüber und die kapitulierte angesichts der Massen. Heute, genau 25 Jahre später, wird der Leipziger Ring erneut gesperrt. Der Jahrestag der Friedlichen Revolution wird mit dem Lichtfest gefeiert. Wieso gerade dieser Tag symbolisch für die Auflösung der DDR steht und was genau passierte, darüber sprechen wir mit unserem Kollegen und dem Historiker Andreas Kötzing. Er ist nicht nur Moderator bei Detektor FM, sondern auch Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts in Dresden. Hallo Andreas.
Hallo Andreas.
Der 9. Oktober ist ja einer von vielen Tagen gewesen, an denen demonstriert worden ist, im Herbst 1989. Wie kommt es denn, dass gerade dieser Montag zum Tag der Entscheidung geworden ist?
Da hatte sich sehr viel aufgestaut in den Wochen davor und vieles kanalisierte sich so ein bisschen auf dieses eine entscheidende Datum hinzu. Die Demonstrationen in Leipzig immer am Montag im Anschluss an das Friedensgebet, die gab es in der Tat schon in den Wochen davor, seit Anfang September regelmäßig immer am Montag. Nach dem Treffen in der Nikolaikirche standen die Leute draußen auf dem Nikolaikirchhof. Erstmals wurden dann Anfang September Plakate entrollt, auf denen die ersten Forderungen laut wurden. Und das steigerte sich so peu à peu von Woche zu Woche. Es wurden immer mehr Leute, die an diesen Demonstrationen teilgenommen haben. Auch das Friedensgebet war inzwischen völlig überlaufen. Und nicht nur in Leipzig, auch in anderen Städten standen solche Demonstrationen immer wieder an. Und die sind auch zu diesem Zeitpunkt, das muss man vielleicht immer noch mal betonen, um den 9. Oktober richtig einordnen zu können, so friedlich, wie wir die friedliche Revolution heute in Erinnerung haben, waren diese Wochen nicht wirklich. Es gab immer wieder Demonstrationen kleinerer Art, die zum Teil auf sehr brutale Art und Weise von den Einsatzkräften der Polizei, von der Staatssicherheit zerschlagen worden sind, wo Leute verhaftet worden sind, wo es auch teilweise blutig gewesen ist, wenn ich an die Auseinandersetzungen in Dresden denke oder auch in Plauen. Zwei Tage vor dem 9. Oktober gab es dort ja schon eine sehr große Demonstration am 7.10., wo 10.000 Demonstranten kurz davor waren, das Rathaus zu stürmen und nur von Polizeieinsatzkräften mehr oder weniger knapp davor daran gehindert werden konnten. Und dann haben wir irgendwie dieses Datum, es steht wieder eine Montagsdemonstration an. Alle wissen, es wird wieder eine große Menschenmasse werden in Leipzig. Aus vielen Städten wird geschaut, was passiert an diesem Tag in Leipzig. In den Tagen davor werden die Prager Botschaftsflüchtlinge freigelassen. Also auch dieses Ereignis spielt mit rein. Die Züge fahren nochmal durch das Gebiet der DDR hindurch. Auch das stachelt natürlich noch mehr Leute an. Die sehen, da ist jetzt irgendetwas in Bewegung geraten. Die wollen teilnehmen, die wollen sich irgendwie daran partizipieren. Aber keiner weiß so richtig, welche Größenordnung wird es jetzt eigentlich haben an dem Tag und wie wird der Staat reagieren. Und dann bewegt es sich eben auf diesen Abend hinzu. Was wird passieren? Von überall rollen die Einsatzkräfte in die Stadt. Panzer waren vor Ort, Wasserwerfer sind vor Ort gewesen. Auf der Agra hatte man schon die Gelände freigeschaltet, um dort möglicherweise Leute inhaftieren zu können. Es war völlig unklar bis zu den Abendstunden, wie das Ganze ausgehen würde.
Der Historiker Andreas Kötzing beschreibt uns die Spannung, die in der Luft lag vor diesem Montag, dem 9. Oktober 1989, warum dieser Tag auch so ein symbolisch wichtiger Tag heute geworden ist. An dem Tag selbst gab es ja viele Symbole und Gesten, um diese Spannung auch seitens der Demonstranten so ein bisschen rauszunehmen. Also Kerzen auf den Treppen vor dem Stasi-Gebäude, der Aufruf zum Gewaltverzicht, der ja über den Stadtfunk lief. Die Parole, wir sind das Volk, also starke Symbole und genug Symbole, die für diesen Tag stehen. Aber gab es einen konkreten Moment an diesem 9. Oktober, wo man sagen kann, da hat es sich entschieden, dass hier tatsächlich diese Demonstration nicht niedergeknüppelt und auseinandergetrieben wird, dass es zum Symbolbild der friedlichen Revolution wird?
So ein einzelnes Bild oder so einen einzelnen Moment kann man schwer herausgreifen. Es gibt viele Dinge, die an dem Tag Symbolgehalt hatten. Tatsächlich natürlich die Bilder, die entstanden sind von Aram Radomski und Siegbert Schäfke, die mit ihrer Kamera unterwegs waren und gefilmt haben, wie die Leute über den Ring gelaufen sind und die ja dann einen Tag später auch im westlichen Fernsehen zu sehen gewesen sind. Aber wenn man es versuchen will, zu bündeln auf so einen bestimmten Moment, das finde ich sehr schwierig, weil man ist auch heute noch immer ein bisschen hin und her gerissen, wann genau fällt jetzt eigentlich die Entscheidung, dass die Einsatzkräfte nicht zur Gewalt greifen. Es gab immer so diese Momente, wo es auch ganz leicht hätte kippen können. Entscheidend war ja an dem Tag wirklich, dass es so viele Leute waren, die auf der Straße gewesen sind, dass die Einsatzkräfte einfach nicht in der Lage gewesen wären, diese Demonstration wirklich auseinanderzutreiben. Sie haben vielleicht mit 10.000, mit 12.000, mit 15.000 gerechnet, wie am Montag davor, vielleicht sogar mit 20.000. Aber wer hat mit 70.000 Leuten auf der Straße gerechnet? Niemand hat damit gerechnet, dass so eine große Zahl von Menschen demonstrieren würde. Und in dem Moment, in dem sich der Demonstrationszug in Bewegung setzt und langsam vom damaligen Karl-Marx-Platz, dem heutigen Augustusplatz, Richtung Hauptbahnhof sich bewegt. Das war eigentlich der Punkt, wo laut Einsatzplan die Zerschlagung der Demonstration stattfinden sollte. Dort waren auch die Einsatzkräfte stationiert. Hakenberg, der SED-Bezirkssekretär, der für die Leitung des Einsatzes verantwortlich war, telefoniert mit Berlin, will eine Entscheidung haben. Was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir reagieren? Es sind so viele Leute. In Berlin drückt man sich um eine Entscheidung. Egon Krenz, der die Hoheit gehabt hätte, ruft nicht zurück, ist mit anderen Dingen beschäftigt und dann kommen die Leute auf sie zu Und was sollen sie machen? Und es kommt der Befehl, zieht euch zurück. Und es ist wie ein kleines Wunder, dass man dann tatsächlich gesagt hat, wir können einfach nicht anders. Ja, was sollen wir denn tun? Sollen wir jetzt wirklich mit einem Panzer durch die Leute hindurchfahren, wie Erich Honecker sich das vielleicht wortwörtlich vorgestellt hat, wenn man einigen Zitaten glauben darf, die von ihm überliefert sind? Man muss sagen, zum Glück haben die Einsatzkräfte dann in Leipzig einfach von sich aus entschieden zu sagen, nein, wir gehen nicht gegen die Demonstranten vor.
Es war also wirklich sozusagen die Masse der Leute, die das Regime daran gehindert hat, an diesem Montag die Demonstration auseinanderzutreiben.
Ja, ich würde sagen, es ist tatsächlich die Vielzahl der Leute gewesen, die ausschlaggebend war, und dann die Gewaltfreiheit, die tatsächlich die Demonstration ausgestrahlt hat. Die Einsatzkräfte haben auch gemerkt, das sind nicht die Rowdies, das sind nicht die Konterrevolutionäre, als denen sie öffentlich immer wieder dargestellt worden sind, in der Zeitung, im Fernsehen, in den wenigen Medienberichten, die es ja überhaupt über die Oppositionsbewegung gab, waren das ja immer Kriminelle. Das waren Leute, die den Staat stürzen wollten, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise sich gegen den Sozialismus gestellt haben. Nein, das waren Leute, die sich für Reformen eingesetzt haben, die Veränderungen erreichen wollten in ihrer nächsten Umgebung. Und du hast den berühmten Aufruf der Leipziger Sechs erwähnt, der über den Stadtfunk verteilt worden ist mit Kurt Masur an der Spitze. Das hatte natürlich eine starke symbolische Wirkung, dass dort zum ersten Mal 3 SED-Funktionäre, zwar aus der zweiten Reihe, aber zusammen mit 3 sehr berühmten Leuten aus Leipzig, signalisiert haben, wir sind zu Gesprächen bereit. Wann gab es das denn vorher, dass man gesagt hat, ja, wir setzen uns mit euch in einen Dialog, wir hören euch an, was ihr zu sagen hat. Und das hatte natürlich eine große Ausstrahlung, aber man muss auch sagen, die Gewaltfreiheit, die Aufrufe, keine Gewalt zu verüben, kam ja auch von den Demonstranten selber. Die Bürgerrechtsbewegung hat selber Flugblätter verteilt, die ganzen Initiativgruppen, die es gab, haben immer wieder selber dazu aufgerufen, Leute, bleibt ruhig. Und das war natürlich auch ganz ausschlaggebend.
Kann man also sagen, wo du uns gerade beschrieben hast, was für Leute auf diese Demonstration gegangen sind, dass diese Bewegung an diesem 9. Oktober aus der Mitte der DDR-Gesellschaft herausgekommen ist? Also keine Dissidenten und aggressiven Leute, sondern tatsächlich ein breites Abbild dessen, was die DDR-Gesellschaft im Jahr 1989 ausgemacht hat. Und auch deswegen ist sozusagen dem Staat dann schwer fiel, sich gegen diese Leute zu stellen, weil sie ihn ja eigentlich auch ausmachen?
Ja, natürlich. Also das ist keine Elite gewesen, die diese friedliche Revolution getragen hat, sondern das waren breite Schichten aus allen Teilen der Bevölkerung und auch aus allen Altersschichten, die sich daran beteiligt haben. Es waren natürlich viele Junge dabei. Die waren am effektivsten davon betroffen. Leute, die davor standen, zum Wehrdienst eingerufen zu werden. Aber auch viele ältere Leute, die es einfach satt hatten, sich in diesen Verhältnissen weiter einzurichten und sich damit abzufinden, dass sich hier nie etwas ändern wird. Und dieser Ruf, wir sind das Volk, das ist natürlich irgendwie, ist es eine Parole, die ist vielleicht auch abgenutzt heute oder so, aber sie repräsentiert trotzdem etwas, was ganz kennzeichnend ist für die friedliche Revolution, denn es war tatsächlich so eine Art Querschnitt der Bevölkerung. Die Leute, die auf die Straße gegangen sind, waren nicht nur eine bestimmte Klientel oder repräsentierten nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung, sondern das waren tatsächlich die Menschen.
Dementsprechend unterschiedlich werden ja auch die Ziele, die Motivation der Einzelnen zu dieser Veranstaltung zu gehen gewesen sein. Jetzt gedenken wir heute diesem Tag auch im Rückblick, weil wir wissen, damit fing das Ende der DDR an oder war gewissermaßen schon besiegelt im Rückblick. Und wir wissen heute, wozu das geführt hat, zur Wiedervereinigung, zur Angliederung, könnte man sagen, der ehemaligen DDR an die BRD. Wollte die Mehrheit der Demonstranten an diesem 9. Oktober eigentlich das, also einen Umsturz, oder wollten sie nicht vielmehr eine freiere DDR, Veränderung innerhalb der DDR?
Das war eine große Kluft, die durch die friedliche Revolution gegangen ist. Die Zahl der Leute, die gesagt haben, wir wollen weg, die versucht haben, das Land zu verlassen. Und das ist mit Sicherheit auch wirklich der entscheidende Faktor ja gewesen, dass sehr viele Leute gesagt haben, wir wollen das Land verlassen, wir wollen nicht mehr hierbleiben, wir wollen in den Westen. Und ihnen gegenüber dann die Gruppe der Leute, die gesagt haben, nein, wir bleiben hier. Und das war ja eigentlich die viel größere Provokation gegenüber dem Staat, zu sagen, wir lassen uns nicht abschieben, wir reisen nicht aus, uns werdet ihr nicht so leicht los. Wir wollen eine Veränderung in der DDR. Das kippt dann erst im Verlauf der nächsten Wochen und Monate aus, wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Die Leute wollten die D-Mark und wollten den Anschluss letzten Endes an den Wohlstand im Westen. Und die ursprünglichen Triebkräfte der Revolution, sage ich jetzt mal, die Anführer der Bürgerrechtsbewegung, die Initiativgruppen, die auf eine Veränderung innerhalb der DDR gestrebt haben, werden ja dann bei den ersten freien Wahlen zur Volkskammer im Frühjahr 1990 mehr oder weniger in die Bedeutungslosigkeit verdammt, indem sie mit knapp 3% sind es, glaube ich, gewesen, die das Bündnis 90 damals erhalten hat. Also spätestens da hat sich das Verhältnis dann eindeutig in Richtung Wiedervereinigung im Sinne von einer westlich dominierten Vorstellung eines vereinigten Deutschlands zu kippen.
Der 9. November 1989 in Leipzig gilt als Tag der Entscheidung. Was ihn dazu macht, welche ungewöhnliche und außergewöhnliche Atmosphäre an diesem Tag geherrscht hat und wieso die Einsatzkräfte dann schließlich nicht eingegriffen haben, darüber haben wir mit Andreas Kötzing gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in Dresden. Vielen Dank, Andreas.
Gerne.
Friedliche Revolution. Der Anfang vom Ende der DDR. Der Thementag bei Detektor FM.